Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Clemens Kindermann. Willkommen zu 25 Minuten Ökonomie am Mittag. Heute soll es soweit sein, auch die Europäische Zentralbank zollt der weltweit steigenden Inflation ihren Tribut. Bei der Zinssitzung heute wird damit gerechnet, dass die EZB für Juli die erste Zinserhöhung seit 11 Jahren ankündigt und die schwindelerregenden Anleihekäufe sollen jetzt beendet werden. Ob das alles so kommt, erfahren Sie noch im Verlauf dieser Sendung, in der wir die Entscheidung auch gleich für Sie einordnen. Außerdem berichten wir über die Greenwashing-Vorwürfe gegen die deutsche Bankfondstochter DWS, heute die Hauptversammlung, und die Jahrestagung des IFO-Wirtschaftsforschungsinstituts mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Zunächst aber zu VW. Nach dem Betrugsskandal in den USA hat sich Volkswagen mühsam einen Platz im Automarkt zurückerkämpfen müssen. Jetzt, knapp 7 Jahre später, will VW seinen Anteil im US-Markt ausbauen, setzt dabei auf Elektroautos. Investitionen in Höhe von 7 Milliarden US-Dollar will der Konzern dafür in die Hand nehmen. Später im Sommer soll im Werk in Chattanooga, Tennessee, die Produktion des ID4 starten, eines SUVs. Gestern hat VW dort sein erstes US-Entwicklungszentrum für Elektrobatterien eröffnet. Damit und mit der neuen Fertigungslinie für E-Auto-Batterien ebenfalls in Chattanooga setzt der Konzern sowohl auf den Elektroautoboom im Land als auch auf Made in den USA. Doris Simon war im Werk in Chattanooga. Ich kann jetzt mit ihr sprechen. Jetzt geht es um die Batterieentwicklung. Aber kann man vielleicht auch schon sagen, wie viele Elektroautos VW in Chattanooga produzieren will?
Ja, also geplant sind eine monatliche Produktion von 7000 Wagen des ID4. Und das ist ein für amerikanische Verhältnisse kleiner SUV. Und in den kommenden Jahren sollen dann noch eine, wie man es hier sagt, mittlere Größe SUV folgen und auch noch ein größerer, alle in E. Das gesamte Werk ist umgebaut worden auf Elektroautoproduktion auch. Es werden zwar noch die Vergaser auch hergestellt, aber man hat hier ganz klar das Ziel, auf Elektro zu setzen.
Wie sind denn überhaupt die Marktchancen? Interessieren sich die Amerikaner, sind ja große Autos zum Teil doch gewöhnt, schon so sehr für Elektroautos?
Absolut. Elektroautos sind hier auch nicht unbedingt klein. Auch Elektroautos interessieren sich hier am Kundengeschmack in den Modellen. So gibt es zum Beispiel E-Pickups, so gibt es zum Beispiel große E-Geländewagen. Und der Markt hier in den USA boomt. Das hat natürlich zu tun mit den hier extrem gestiegenen Gas- und Dieselpreisen. Es hat damit zu tun, dass die Bundesregierung Investitionen in die Elektromobilität erleichtert. Aber auch, dass in einigen Staaten, angeführt von Kalifornien, von 2035 an Vergasermotoren eben nicht mehr fahren sollen. Und der Boom ist riesig. Die Kunden müssen bei allen Modellen, und hier haben fast alle Anbieter inzwischen E-Modelle im Angebot, monatelang warten. Insbesondere eben auch bei VW, wo bisher die E-Modelle, also der ID4, aus Zwickau kommen und dann noch über den Atlantik geschifft werden müssen.
Wir hören ja immer aus den USA, dass der Arbeitsmarkt dort so sehr boomt. Findet VW überhaupt noch genug Arbeitskräfte?
Nein, und das ist ein echtes Problem. Als das Werk hier im Osten von Tennessee in Chattanooga vor 11 Jahren eröffnet hat, da gab es hier noch jede Menge Arbeitssuchende. Aber in der Folge hat es durchaus auch durch diese Werksinvestition von VW einen Boom hier gegeben in der Region. Und inzwischen gibt es viele Zulieferer, aber auch ganz andere Unternehmen. Amazon kommt jetzt auch hier hin. Ja, und bei VW sind die Probleme inzwischen so groß, dass die 1000 Beschäftigten, die zusätzlich für die Fertigung an der E-Linie da gewonnen werden sollen, noch in diesem Jahr, dass es schwer ist, die zu finden. Man sucht schon weit über die Region hinaus, in andere Gegenden, zum Beispiel des benachbarten Georgias, wo die traditionelle Teppichproduktion niedergegangen ist. Aber man ist bei VW inzwischen auch bereit, um überhaupt Leute einstellen zu können, Menschen ohne Vorkenntnisse zu nehmen und diese anzulernen.
Vielleicht noch ganz kurz in einem Satz. Chattanooga hat ja auch hier bei uns in Deutschland für Aufmerksamkeit gesorgt, weil es da eine Gewerkschaft geben sollte. Gibt es die inzwischen?
Nein, es gab 2 Versuche, beim letzten war es knapp, es fehlten 57 Stimmen, aber es gibt immer noch keine Gewerkschaft hier in Chattanooga und derzeit sieht es auch so aus, als ob das für längere Zeit so bleibt.
unsere Washington-Korrespondentin Doris Simon zum Elektrobatterieentwicklungswerk in Chattanooga. Vielen Dank. Dienstag letzter Woche war es soweit, dass eine halbe Hundertschaft an Beamten von Staatsanwaltschaft, Finanzaufsicht BaFin und dem Bundeskriminalamt in der Zentrale der Deutschen Bank sowie im benachbarten Gebäude der DWS-Fondstochter in Frankfurt auftauchten. Der Verdacht: Kapitalanlagebetrug. Kurz danach die Entscheidung, der Chef, also Karl Wörmann, muss gehen. Erstaunlicherweise aber blieb er bis heute noch im Amt, um auf der Hauptversammlung zu sprechen. Mischa Erhardt dazu.
Dass Asoka Wörmann wenige Tage nach der Razzia ein letztes Mal sein Wort an die Aktionärinnen und Aktionäre der DWS wendet, hat einen einfachen Grund. Er, die DWS und die Deutsche Bank als Haupteigentümerin weisen alle Vorwürfe weit von sich.
Wir haben alle Anschuldigungen entschieden zurückgewiesen. Unsere Stellungnahme ist seither unverändert.
Doch um Schaden von sich, seiner Familie und der DWS fernzuhalten, nimmt Wörmann heute seinen Hut. Das Ruder übernimmt der bisherige Leiter der Unternehmensbank, der Deutschen Bank, Stefan Hoops. Die Deutsche Bank hält rund 80% der Anteile an der Fondsgesellschaft DWS. Hoops wird nun unter anderem die Aufgabe haben, mit den Behörden zu klären, was an den Vorwürfen des Greenwashings dran ist. Nach Prüfungen der Staatsanwaltschaft gibt es Anhaltspunkte, dass in einer Mehrheit von Fonds und Finanzprodukten, die mit dem Label ESG verkauft wurden, diese Kriterien keinerlei Beachtung gefunden haben. ESG steht für Kriterien wie Nachhaltigkeit, Soziales und Menschenrechte und gute Unternehmensführung.
Meine Damen und Herren, es ist nachvollziehbar, dass bei einem CEO-Wechsel auch Fragen zur künftigen Ausrichtung des Unternehmens aufkommen.
So der Vizechef der Deutschen Bank, Karl von Rohr, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender der DWS ist.
Lassen Sie mich deshalb an dieser Stelle betonen, der Aufsichtsrat und auch die Deutsche Bank stehen ohne Wenn und Aber hinter der Strategie und den Finanzzielen der DWS.
Vielen Aktionärinnen und Aktionären reichen diese Reaktionen der Führungsgremien in DWS und Deutscher Bank offenbar nicht aus. So will DWS-Aktionär Union Investment das Management der DWS nach den Razzien im Haus nicht entlasten. Kritik kommt auch von Organisationen wie dem Dachverband der kritischen Aktionärinnen und Aktionäre. Geschäftsführer Markus Dufner.
Die Deutsche Bank hat natürlich auch Nachhaltigkeits- und ESG-Kriterien. Und man geht eigentlich davon aus, dass die sich entsprechen. Aber es ist offenbar so, dass die Nachhaltigkeitskriterien viel schwächer ausgeprägt sind bei der DWS oder dass die Kontrolle nicht so gut funktioniert.
Das sieht DWS-Aufsichtsratschef Karl von Rohr ganz anders. Er lobte die DWS dafür, unter ihrem Chef Asoka Wörmann ein umfangreiches Portfolio an nachhaltigen Investmentprodukten aufgebaut zu haben. Dazu der kritische Aktionär Markus Dufner.
Ja, das ist eigentlich eine Falschaussage. Das hat sie eben nicht getan. Also Herr von Rohr müsste allein schon für diese Aussage seinen Hut nehmen.
Jedenfalls stehen die Ergebnisse der Prüfungen und Untersuchungen der Staatsanwaltschaft noch aus. Doch sollten die Vorwürfe des Greenwashings sich als wahr herausstellen, wäre das quasi ein Dieselgate für die Finanzbranche, meint Rechtsanwalt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz.
Also zunächst mal gilt die Unschuldsvermutung auch für die DWS natürlich, ganz klar. Wir müssen abwarten, was die Ermittlungen ergeben. Möglicherweise handelt es sich ja auch um eine persönliche Vendetta von früheren Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern. Auch das ist nicht auszuschließen. Sollte sich allerdings herausstellen, dass an den Vorwürfen tatsächlich was dran ist, das wäre das Dieselgate für Asset Manager.
Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz im Beitrag von Mischa Erhardt. In wenigen Minuten schalten wir nach Frankfurt am Main, um über die Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank zu informieren. Erwartet wird eine Zinswende, zumindest die Ankündigung derselben für Juli. Höhere Zinsen, das könnte zu einem Problem für viele hochverschuldete Staaten in der EU werden, zum Beispiel für Italien oder Griechenland. Ein Thema heute bei der Jahresversammlung des Münchner IFO-Instituts, über die Michael Watzke berichtet.
Eigentlich sei er ja Optimist, behauptet IFO-Chef Clemens Fuest. Aber wenn er die Frage beantworten müsse,
rutschen wir in eine klassische Stabilisierungsrezession, ja oder nein, würde ich sagen, ja, leider.
Der Münchner Wirtschaftsprofessor begründet seinen Pessimismus mit historischem Realismus.
Wenn wir mal zurückschauen in die Wirtschaftsgeschichte, dann muss man leider feststellen, dass es eigentlich den Notenbanken noch nie gelungen ist, aus einem solchen Anstieg der Inflation herauszukommen ohne eine Rezession.
Denn um auf die galoppierende Inflation zu reagieren, so Fust, müsse die Europäische Zentralbank die Zinsen erhöhen. Aus Sicht des IFO-Chefs reichen die angekündigten Viertelprozent-Trippelschritte der EZB gar nicht aus.
Es ist frappierend, dass während wir hier beisammen sitzen, die Inflationsrate bei 8% liegt und trotzdem die EZB weiter Staatsanleihen kauft und einen negativen Zins hat, also eine Politik macht, die gehört in eine deflationäre Situation.
Während Fuß dies referierte, öffnete eine Mitarbeiterin im Hintergrund die Gardinen der Münchner Universitätsaula, in der die IFO-Jahreshauptversammlung stattfand. Als wolle sie ein bisschen Licht in die trüben Aussichten bringen. Für den Optimismus hatten die Münchner Wirtschaftsforscher eigentlich Ursula von der Leyen gebucht. Die EU-Kommissionspräsidentin ließ sich lächelnd von Brüssel aus zuschalten und versuchte, die Stimmung ausgerechnet mit dem Geschäftsklima-Index des IFO-Institutes zu heben. Es sei inmitten von Inflation, Ukraine-Krieg und Rohstoffkostenexplosion bemerkenswert, so von der Leyen,
dass sich die Stimmung in der Wirtschaft im vergangenen Monat deutlich aufgehellt hat. Das ist erstaunlich. Meine Erklärung: Wir profitieren davon, dass unsere wirtschaftlichen Fundamente stark sind. Aber auch, dass die Politik mit Blick auf die aktuellen Krisen wie auch die längerfristigen Herausforderungen einen ganz klaren Kurs steuert.
Diesen Kurs beschreibt von der Leyen als in die Zukunft investieren mit Milliardenprogrammen für Energiewende, Klimaschutz und Digitalisierung. Clemens Fuest sieht eher die Schuldenberge, die sich dafür auftürmen. Der IFO-Chef kritisiert die Aussage von Bundeskanzler Olaf Scholz, man dürfe eine Investitionsausgabe nicht gegen eine andere ausspielen.
Ökonomisch ist es genau so, doch man muss das eine gegen das andere ausspielen. Das sind keine angenehmen Wahrheiten, aber genau das ist unser Problem. Nur in einer Welt, die dem Paradies gleicht, wenn man keine Ressourcenbeschränkung hat, dann muss man nicht wählen. Aber wir müssen wählen zwischen Sozialausgaben, Infrastrukturausgaben, Ausgaben für Digitalisierung, Bildungsausgaben, Verteidigungsausgaben. Wenn wir mehr für Verteidigung ausgeben, werden wir weniger Ressourcen für anderes haben.
Deshalb kritisierte Fuest heute auch den Plan der EU-Kommission, erneut den Euro-Stabilitätspakt auszusetzen, also die Maastricht-Schuldengrenze. Das Argument, die 60% Verschuldungsquote sei nicht mehr erreichbar, verglich Fuest mit dem Tempolimit. Man erhöhe die 50 km/h-Beschränkung in einer Ortschaft doch nicht auf 100, nur weil alle Autofahrer zu schnell unterwegs sind.
Michael Watzke, Reiche werden immer reicher, das zeigt ein Bericht der Beratungsfirma Boston Consulting Group. Die weltweiten Privatvermögen sind im vergangenen Jahr so stark gewachsen wie seit 20 Jahren nicht mehr. Und Deutschland spielt im Club der Reichen ganz vorne mit. Die Vermögen sind aber ungleich verteilt. Bianca von der Au.
Die Inflation beeinflusst auch Vermögenswerte wie Aktien, Immobilien und andere Sachwerte, denn ihr Preis, aber damit auch ihr Wert, steigt. Gut für diejenigen, die solch ein Vermögen bereits besitzen. Sie sind dadurch noch reicher geworden. Der Global Wealth Report der Boston Consulting Group hat ergeben, dass im vergangenen Jahr weltweit Privatvermögen so stark gewachsen sind wie seit mehr als einem Jahrzehnt nicht. Der Gesamtwert aus Finanzvermögen und Sachwerten, abzüglich Schulden, ist 2021 gegenüber dem Vorjahr um 10,3% gestiegen, auf den Rekordwert von 473 Billionen US-Dollar. Der Reichtum stieg allerdings nicht bei allen gleich stark. Die ungleiche Verteilung der Vermögen wurde dadurch sogar noch verstärkt. Bei den Superreichen legten die Finanzvermögen innerhalb eines Jahres um 16% zu. Bei Menschen ohne nennenswerte Investitionen in Aktien, Immobilien oder Bankkonten nur um 5%. Zudem hat der Club der Superreichen seit dem vergangenen Jahr etwa 300 neue Mitglieder. Zu dieser exklusiven Gruppe zählen Menschen mit einem Finanzvermögen von jeweils mehr als 100 Millionen Dollar. Den Spitzenplatz dieser Gruppe belegten die USA mit 25.800 Superreichen, gefolgt von China, wo 8.500 Superreiche lebten. Deutschland landete auf Rang 3. Auch hier spiegelt sich die ungleiche Verteilung der Vermögen wider. So besitzen allein in Deutschland den Angaben zufolge 3.100 Superreiche mehr als ein Fünftel des gesamten privaten Finanzvermögens in Deutschland. Trotz der wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Kriegs rechnet die Boston Consulting Group damit, dass der Reichtum weltweit weiter steigt. Kräftige Zuwächse werden dabei vor allem in Asien erwartet, außer in Japan. Das Beratungsunternehmen geht davon aus, dass Hongkong die Schweiz bis zum Ende des kommenden Jahres als weltweit größten Standort für ausländische Vermögen ablösen dürfte.
Und jetzt schalten wir in den Handelssaal nach Frankfurt am Main. Dort begrüße ich unsere Berichterstatterin Claudia Wehrle. Frau Wehrle, alle warten heute auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank. Im Vorfeld war von einer wegweisenden Sitzung die Rede. Ich sehe hier schon ständig die Eilmeldungen aufblinken auf meinem Schirm. Die Beschlüsse sind offenbar da. Sind sie wirklich eine Kursänderung in der Geldpolitik?
Ja, die Beschlüsse sind da. Der Leitzins bleibt bei 0% in der Eurozone. Aber immerhin, Christine Lagarde hat eine Wende angedeutet. Die Anleihekäufe werden gestoppt. Und im Juli wird es dann wohl auch eine Leitzinserhöhung geben. Jörg Krämer sitzt neben mir, der Chefvolkswirt der Commerzbank. Herr Krämer, geht das alles in die richtige Richtung?
Ja, die Richtung stimmt. Die Europäische Zentralbank hat für Juli eine Zinsanhebung um 0,25 Prozentpunkte in Aussicht gestellt, angekündigt. Für September eine weitere Zinserhöhung. Sie schließt wohl auch nicht einen halben Prozentpunkt aus. Und für die Zeit danach, ja, da wird es halt sehr, sehr ungenau. Erahnt man, dass sie weiter erhöhen möchte, aber sie vermeidet dort klare Aussagen.
Das heißt, erstmal ein zögerlicher Schritt.
Ja, das ist ein zögerlicher Schritt, zumal sie ja heute ihre Leitzinsen bestätigt hat. Sie hat die Leitzinsen heute nicht erhöht, obwohl wir ja eine Inflationsrate haben im Euroraum von 8,1%. Und wenn Sie so wollen, auf der Inflationsseite die Hütte brennt.
Warum hat die Europäische Zentralbank die Füße so lange stillgehalten und hält sie ja im Prinzip immer noch still?
Ja, das ist ja eine lange diskutierte Frage. Nach meiner Meinung hängt das sehr stark damit zusammen, dass Länder wie Italien ihre Hausarbeiten noch nicht gemacht haben, anfällig sind. Und der EZB-Rat, die Mitglieder des EZB-Rates schielen halt immer auf Länder wie Italien. Das scheint mir der Hauptgrund zu sein, warum die EZB so zögerlich vorgeht.
Also man hat Angst, dass die Währungsunion auseinanderbrechen könnte?
Ja, nicht direkt auseinander, aber das sind natürlich Ängste, dass die Zinsen in Italien sehr stark steigen und dass es dann schwierig wird für den Finanzminister dort, die viel zu hohen Staatsschulden zu finanzieren. Das, denke ich, sind die Überlegungen, die erklären, warum die Europäische Zentralbank so zögerlich vorgeht.
Wie lange könnte es dauern, bis sich eine Wirkung zeigt von dieser neuen Richtung?
Ja, also diese neue Richtung ist ja im Grunde genommen so, dass die EZB allenfalls beginnt, den Fuß vom Gas zu nehmen. Aber sie gibt eigentlich immer noch Vollgas. Und es ist nicht abzusehen, dass sie mal auf die Bremse tritt. Von daher, diese homöopathischen Dinge, die sie jetzt angekündigt hat, die haben für sich genommen noch nicht den notwendigen Effekt. Was wir brauchen, wäre wirklich eine rasche, entschiedene Zinsanhebung, spätestens im Juli um 0,5 Prozentpunkte. Dann eine ganz klare Serie an weiteren Zinserhöhungen, mindestens in Richtung von 2,5 bis 3%. Dort, wo ich ein neutrales Niveau sehe, vielleicht auch darüber hinaus. Denn wir haben ein wirklich tiefgehendes Inflationsproblem im Euroraum.
Kann die Inflation auf diese Weise wirklich eingedämmt werden?
Ja, also höhere, also angemessene Leitzinsen, sagen wir es mal so, reichen oder sind immer noch ein sehr, sehr wichtiges Instrument, um die Inflation wieder runterzubekommen. Denn wenn die Menschen wissen, dass die Zentralbank nicht mehr weiter so viel Geld in Umlauf bringt, dann vertrauen sie auch darauf, dass die Inflation wieder runterkommt. Dann gehen die Inflationserwartungen runter und dann auch die Inflation.
Was heißt das jetzt für Sparer? Was heißt das für Kreditnehmer?
Ja, also tendenziell natürlich in den kommenden Jahren werden die Zinsen steigen. Das sehen wir ja auch schon beim Baugeld und hoffentlich gibt es dann irgendwann auch mal für Sparer wieder Zinsen.
Sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, und auch Dank aus Köln, auch für diese Hoffnung. Wir schauen mal auf die Reaktion, Frau Wehrle. Hat sich der DAX von den Beschlüssen der EZB irgendwie bewegen lassen?
Er ist den ganzen Tag schon deutlich im Minus. Weite das Minus jetzt etwas aus. Minus 0,8% der DAX bei 14.328 Punkten.
Ja, die natürliche Anschlussfrage, gibt es Aufwind für den Euro?
Ja, die Reaktion, die kam prompt. Der Euro hat nachgegeben, kostet jetzt nur noch 1,0696 Dollar, wenn man das mit dem Referenzkurs von gestern vergleicht. Das Zinsniveau in der Eurozone ist ja das eine. Wie es um die konjunkturelle Lage bestellt ist, ist ein weiterer wichtiger Faktor, der Einfluss auf die europäische Währung hat.
Dann schauen wir mal auf die Anleihemärkte, die könnten auch reagiert haben.
Ja, die Umlaufrendite, die ist gestiegen von 1,22 auf 1,24%.
Hohe Inflation, steigende Zinsen, das trifft ja einige Unternehmen besonders hart, zum Beispiel die Online-Handelsunternehmen.
Ja, das ist richtig. Hohe Preise, steigende Zinsen veranlassen viele Verbraucher, ihr Geld zusammenzuhalten. Sie geben nicht mehr so viel aus, die Nachfrage geht zurück und das wiederum bekommen dann Einzelhändler zu spüren, egal ob das nun Online-Handelsunternehmen oder der stationäre Einzelhandel ist. Aktien von Zalando heute beispielsweise fast 6% im Minus.
Der Fondsanbieter DWS sieht sich mit Greenwashing-Vorwürfen konfrontiert. Heute die Hauptversammlung. Wir haben berichtet. Was macht denn die Aktie daraus?
Die Papiere sind deutlich im Minus. Sie geben 1,5% nach. Ich denke, das ist ja auch im Beitrag schon ein bisschen angeklungen. Da ist das letzte Wort noch längst nicht gesprochen.
So, Euro und Anleihen hatten wir schon. Dann fehlt uns zum Schluss noch der Blick auf den Goldpreis.
Die Feinunze Gold kostet zu Mittag 1.847,62 Dollar. In Euro umgerechnet bedeutet das 1.724,16 Euro.
Vielen Dank an Claudia Wehrle. Und wir kommen wie immer an dieser Stelle zur Wirtschaftspresseschau. Die Wirtschaftskommentatoren beschäftigen sich mit den Plänen der Bundesregierung zur Windkraft. Die Ampelkoalition will gesetzlich verpflichtende Flächenziele vorgeben.
Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beleuchtet die Rolle der Grünen. Zum Ausbau der Windkraft bricht ihr Wirtschaftsminister nun gleich mehrere Tabus. Der Naturschutz zählt nicht mehr viel, die Versiegelung der Landschaft gar nichts mehr und die Mitsprache der Bürger ist nur mehr eine lästige Pflichtübung. Robert Habeck macht seine Warnung wahr, die Abstandsregeln der Länder auszuhebeln. Sie gelten als die größten Hemmschuhe dafür, dass genügend Flächen ausgewiesen und anschließend tatsächlich Windkraftanlagen gebaut werden. Die Börsenzeitung betont, nicht nur in Bayern ist der Widerstand gegen den Ausbau groß, wie der Streit im thüringischen Landtag über einen Antrag der CDU zeigt, die eine 1000 Meter Abstandsregel fordert. Doch wenn die Energiewende gelingen soll, ist der Ausbau der Windenergie auch an Land unerlässlich. Bis 2030 soll die installierte Leistung hier mehr als verdoppelt werden. Habeck muss mit Gegenwind aus den Ländern rechnen. Die Pforzheimer Zeitung unterstreicht, erneuerbare Energien sind der einzige vernünftige Ausweg, um der Klimakrise und der möglichen Energieknappheit noch zu entgehen. Das haben weite Teile der Industrie längst verstanden. Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck weiß einen Großteil der Wirtschaft hinter sich. Nun kommt es darauf an, dass auch die Bürger und die Länderfürsten die Realität erkennen. Mindestabstandsregeln für Windräder von 1000 Metern oder mehr passen nicht mehr in diese Zeit. Die Neue Osnabrücker Zeitung bemerkt zu der Entscheidung des EU-Parlaments, den Verkauf von neuen Autos und Transportern mit Verbrennungsmotoren ab 2035 zu verbieten. Es ist ein Paukenschlag. Damit setzen die Parlamentarier ein wichtiges Zeichen, denn die Schadstoffemissionen im Verkehr müssen dringend gesenkt werden, wenn die EU ihre ehrgeizigen Klimaziele erreichen will. Ob es bei dem radikalen Beschluss bleibt, ist aber abzuwarten, denn ohne Risiken ist er nicht. So stockt der Hochlauf der Elektromobilität unter anderem, weil vielen Fahrern die E-Autos immer noch viel zu teuer sind und weil es weiterhin zu wenig Ladestationen gibt. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle findet, der Markt regelt das. Die großen Autobauer sind längst auf die E-Mobilität eingeschwenkt. Die Gefahr liegt woanders. Der Krieg in der Ukraine könnte zum Klimaplankiller für die Europäer werden. Sollten Sprit und Heizöl noch teurer werden, sollte eine Rezession die Wirtschaft erfassen, dann wird der Druck auf die EU-Regierungen wachsen, die Klimapläne auf die lange Bank zu schieben.
Sie hörten die heutige Wirtschaftspresseschau, auch zu lesen und zu hören im Internet unter deutschlandfunk.de. Mehr Informationen zu den wichtigsten Wirtschaftsthemen, zur Pressekonferenz der EZB-Präsidentin Christine Lagarde heute Nachmittag, dann in der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr, dann mit meinem Kollegen Günter Hetzke am Mikrofon. Wirtschaft am Mittag geht zu Ende. Clemens Kindermann dankt für Ihr Interesse an der Ökonomie nach den Nachrichten, dann Deutschland heute mit Petra Ensminger.